Ein alter Mann, er trat einst kühn inmitten einer Volksmenge auf Long Island auf und erklärte, warum er der Bibel nicht glauben könnte. Zu der sich sammelnden Menge um ihn herum sagte er ganz überzeugt: Ich bin nun 70 Jahre alt und habe noch nie einen Ort gesehen wie die Hölle, so wie die Bibel sie beschreibt. Sein kleiner Enkelsohn war mit dabei. Der hörte genau zu und fragte dann nachdenklich: Großvater, warst du denn schon einmal tot? In Epheser 5, Vers 5 und 6 lesen wir: Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ja, die Bibel spricht von dem Zorn Gottes. Sie spricht von der Hölle. Sie spricht von einer Verdammnis. Und egal, wie sehr die Menschen auch spotten, wie sehr sie das verdrängen wollen, wie sehr sie sich vielleicht freuen über den gegenwärtigen Luxus, gegenwärtigen Frieden oder Wohlsein, das sie genießen, so lehrt uns die Bibel doch eindeutig, dass kein Sünder in das Reich Gottes kommt, wenn seine Schuld nicht vergeben ist, sondern der Zorn Gottes erwartet ihn. Und das wird auch in der 87. Frage in unserem kleinen Katechismus gefragt: Was verdient jede Sünde? Was verdient jede Sünde? Die Antwort lautet: Jede Sünde verdient Gottes Zorn und Fluch in diesem wie im zukünftigen Leben. Erstens, jede Sünde verdient Strafe. Kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, hat ein Erbteil in dem Reich Christi und Gottes. Wir haben in der letzten Katechismuspredigt gelernt, dass es Unterschiede gibt zwischen Sünden. Einige sind abscheulicher oder größer als andere. Doch nun kommt die wichtige Frage, ob denn der Unterschied so groß ist, dass einige Sünden eigentlich gar nicht mehr geahndet werden. Ja, finden das vielleicht im normalen Alltag. Ja, es gibt Dinge, die sind verboten, aber die sind doch so gering, da achtet eigentlich niemand drauf. Doch woran liegt es, dass jede Sünde, mag sie auch im Verhältnis viel geringer sein als andere, dennoch Strafe verdient? Wie kommt es zu dieser Aussage, dass jede Sünde Gottes Zorn und Fluch verdient? Nun, es hat zwei Gründe. Zum einen wegen dem, wer Gott ist. Und zum anderen wegen dem, was die Sünde ist. Es liegt an dem Wesen Gottes. Wir beurteilen eine Sünde oft anhand der Auswirkungen auf andere Menschen. Also das, was wir als größere Sünde sehen, ist das, was besonderen Schaden auf Menschen verursacht. Und die Dinge, die aus unserer Sicht nicht so schlimm sind, sind halt die Dinge, die vielleicht andere Menschen gar nicht so sehr beeinflussen. Doch die Sünde ist in erster Linie immer eine Schuld vor Gott. David sagt: gegen dich allein habe ich gesündigt. Denn jede Schuld, jede Sünde ist eine Übertretung des Gesetzes Gottes. Selbst die kleinste Sünde ist eine Leugnung und Ablehnung der Autorität Gottes über uns. Mit jeder einzelnen Sünde, mag sie noch so klein sein, sagt der Mensch im Grunde: Nee, Gott, das, was du sagst, gefällt mir nicht. Ich will es nicht tun. Jede Sünde, auch die geringste, richtet sich gegen Gott und sein Gesetz. Jede Sünde verletzt Gottes unendliche Souveränität. Er ist der Herrscher über alle Dinge. Er hat das Recht, er hat das Sagen, er hat die Macht. Uns verletzt die Güte, die Gott in dieser Welt allen Menschen zuteil werden lässt. Obwohl Gott so viel Freundlichkeit, so viel Barmherzigkeit, so viel Gutes in diesem Leben schenkt, ist jede Sünde eine Undankbarkeit gegenüber der Güte Gottes. Und sie verletzt Gottes Heiligkeit. Der Gott hat das Recht zu bestimmen, was gut ist und was falsch. Und das hat etwas mit seinem eigenen Wesen zu tun. Weil er heilig ist, fordert er von uns Menschen, dass wir das Gute tun und das Böse lassen. Und darum ist jede Sünde eine Übertretung des Gesetzes, denn Gott selbst hat in dem Moralgesetz eine ewige Regel der Gerechtigkeit aufgestellt. Und jede Sünde ist ein Verstoß des Gesetzes Gottes und damit ein Verstoß von dem, was Gott für gut und gerecht erklärt hat. Aber nicht nur ist jede Sünde eine Sünde gegen die Hoheit und Autorität Gottes, wegen dem, was Gott ist, wer Gott ist, sondern auch das Wesen der Sünde selbst. Paulus schreibt in Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das, was jede Sünde verdient, weil sie Sünde ist, ist Tod. Und das wundert uns vielleicht und denkt, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Gibt es vielleicht noch so einige politische Diskussionen, ob eine Todesstrafe berechtigt ist oder nicht. Und selbst die Befürworter einer Todesstrafe würden immer sagen, ja, also für diese ganz groben Sünden, bei Mord oder etwas dergleichen, ja, dann ist vielleicht auch die Todesstrafe angemessen, dann ist das Existenzrecht verloren. Dann ist der Schaden für die Gesellschaft so groß, dass es vielleicht besser ist, wenn der Staat auch die Todesstrafe vollzieht. Aber die Bibel sagt, wisst ihr was? Eigentlich verdient jede einzelne Sünde den Tod. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Oh, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele unnütze Wörter ich geredet habe. Manchmal kommen mir noch Gedanken von vor Jahren, wo ich gedacht habe, oh, diesen blöden Witz hätte ich nicht machen sollen. Diesen Kommentar, der andere verletzt hat, was für ein unnützes Wort. Und ich kann es nicht wieder zurücknehmen. Und Jesus sagt, jedes unnütze Wort, das ihr gesprochen habt, ihr werdet euch davor verantworten müssen, vor dem Gericht. Und da wird keiner auftreten und sagen, ah, Gott, hast du noch nie über etwas von Meinungsfreiheit gehört? Nein, Gott, er ahndet jede Sünde. Jede Sünde beinhaltet, dass wir eher einer Lüge als der Wahrheit glauben und eher unseren eigenen Vernunft und unseren Wünschen folgen als dem offenbarten Willen Gottes. Daher ist jede Sünde absolut böse und verdient Gottes Strafe. Wir haben oftmals ein viel zu neutrales Verständnis von dem, wie abscheulich die Sünde eigentlich ist. Wie sehr sie Gott und seinen Willen verachtet, wie sehr sie uns betrügt, wie sehr sie mit der Lüge und dem Vater der Lüge verbunden ist, wie sehr sie von all dem abweicht, was Gott für gut und gerecht und heilig erklärt hat. Und darum ist die Sünde so überaus gottlos, so überaus verkehrt. Oder wie Paulus es sagt, überaus sündig. Zweitens, Strafe in Form von Gottes Zorn und Fluch. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, schreibt Paulus hier in Epheser 5. Die Strafe, die jede Sünde verdient, ist keine unbesonnene Gefühlsregung, keine unbedachte Reaktion Gottes, kein leidenschaftlicher Ausbruch. Sondern die Strafe, die jede Sünde verdient, ist das rechte Maß an Zorn und Fluch Gottes. Gottes Zorn, das ist das heilige und gerechte Missfallen Gottes gegenüber der Sünde und dem Sünder. Auf der einen Seite, weil Gott gut ist und weil er heilig ist, hasst er alles, was böse ist, was sündig ist. In Psalm 5 heißt es, denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir darf ein Böser nicht weilen, Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten, du hassest alle, die Götzendienst üben. Ja, Gottes Zorn richtet sich nicht nur gegen die Sünde als irgendwie eine Masse oder irgendeine Sache, sondern gegen die Sünde. Gott hat kein Wohlgefallen an Gottlosigkeit, aber auch gegen den Sünder. Du hassest alle, die Götzendienst üben. Gottes Zorn ist das Gegenteil von Liebe und Gnade und bedeutet, dass Gott die Sünder nicht mit Wohlgefallen oder Wohlwollen betrachten kann, außer auf der Grundlage eines Sühneopfers, das ihre Sünde wegnimmt. Es gibt nichts, was Gott so sehr hasst, wie die Sünde. Und was uns Menschen unreiner und abscheulicher macht in Gottes Augen als die Sünde. Aus dem Begriff Zorn, wenn er auf Gott angewandt wird, schreibt Frédéric Godet, müssen wir natürlich alles entfernen, was den menschlichen Zorn, den persönlichen Groll und die Rache verunreinigt. In Gott, der der lebendige Gute ist, erscheint der Zorn als heilige Ablehnung des Bösen und als fester Entschluss, es zu vernichten. Aber es ist falsch zu sagen, wie oft behauptet wird, dass dieses göttliche Gefühl nur für das Böse und nicht für den Übeltäter gilt. Der willentliche und bewusste Übeltäter kommt unter den Zorn Gottes und alle seine Folgen. Der Apostel Johannes, er schreibt am Ende des dritten Kapitels seines Evangeliums, das so voll ist von dem Evangelium, von der Wiedergeburt, von der Gnade, die so sehr betont wird in Johannes 3. Aber wisst ihr, wie dieses Kapitel endet? Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Zorn Gottes ist nicht nur etwas, was am Ende beim Gericht aufkommt, wo Gott einmal so ein bisschen in den Büchern blättert und sagt, oh ja, nee, das sieht nicht gut aus. Jetzt denke ich ganz anders über dich. Der Zorn Gottes ist das, was jetzt schon über den Sündern, über den Gottlosen ist. Und wer nicht an Christus glaubt, wer ihm nicht gehorcht, wer sich ihm nicht unterstellt, auf den bleibt der Zorn Gottes. Psalm 7 heißt es, dass Gott ein zürnender Gott ist an jedem Tag. Jeden Tag ist Gott zornig auf die Gottlosen, auf die Sünder. Der Zorn kommt nicht erst, nein, er bleibt auf den Ungehorsamen. Der Fluch ist dann der Ausdruck seines Zorns in Form der Strafe. Gottes Zorn ist eine Haltung gegenüber den Sündern und Gottes Fluch ist der Zorn, der in die Tat umgesetzt wird. Es ist das Handeln Gottes an seinen Feinden. In Galater 3, Vers 10 zitiert Paulus, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Worin besteht der Fluch Gottes? Fragt John Owen. Und er erklärt, in verschiedenen Dingen. Erstens in der Schuld des Todes, zeitlich und ewig. Zweitens im Verlust der Gnade und Gunst Gottes. Drittens in der Schuld und dem Schrecken des Gewissens, der Verzweiflung und der Angst hier. Und viertens in der ewigen Verdammnis im Jenseits. Oh, der Fluch Gottes, die Strafe Gottes, sie bezieht sich auf dieses und auf das zukünftige Leben. Und das ist das auch unser dritter Punkt, Strafe in diesem und im kommenden Leben. Noch einmal aus Epheser 5, denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten. Sünde verdient den Zorn und den Fluch Gottes, sowohl in diesem Leben als auch in dem Leben, das da kommt, in der Ewigkeit. In diesem Leben umfasst der Zorn und der Fluch Gottes all das Elend dieser Welt, dem wir begegnen können. Krankheit, Plagen, Leiden, Mühen, Ängste, Bitterkeit, Plagen des Gewissens und so weiter. Und schließlich auch den Todeskampf, wo Seele und Körper getrennt werden. Dieses Leben ist voll von den Konsequenzen der Sünde. Ja, diese ganze Schöpfung, sie steht unter dem Fluch. Natürlich ist nicht jede Krankheit, nicht jedes Übel, nicht jede Not eine direkte und persönliche Strafe für eine Sünde. Das ist wichtig zu betonen. Sondern vieles gehört zur Gefallenheit der Schöpfung als Zeichen des Fluches, unter dem die Menschheit seit Adam auch samt der ganzen Schöpfung steht. Unterworfen der Vergänglichkeit. Aber wir finden in der Schrift durchaus auch Berichte, wo Gott Ägypten mit Plagen strafte, Israel mit Kriegen, einzelne Personen mit Krankheiten und Nöten als eine Konsequenz, eine direkte Konsequenz in diesem Leben für ihre Sünden. Selbst im Neuen Testament schreibt Paulus, dass manche krank geworden sind aufgrund ihres falschen Umgangs mit dem Abendmahl. Gleichzeitig wissen und erleben wir, dass Gott in seiner allgemeinen Gnade mit den Menschen besser handelt in diesem Leben, als sie es verdienen. Und genau darum geht es. Jede Sünde verdient eigentlich schon durch das, wer Gott ist und durch das, was die Sünde ist, in diesem Leben schon den Zorn Gottes, der besteht, aber auch den Fluch Gottes als eine ausgeführte Strafe. Doch die Tatsache, dass Gott viele Sünden nicht sofort oder in diesem Leben schon straft, darf uns niemals dazu führen, seinen Zorn und seinen Fluch zu verharmlosen. Das lesen wir nämlich im Psalm 50. Da sagt Gott zu dem Sünder in Vers 21, das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Merket doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und keiner kann retten. Wie schnell kommt diese Haltung auf? Oh ja, ich habe gesündigt, ist nichts passiert, wird schon nicht so schlimm sein. Gott schaut schon nicht zu, vielleicht nimmt er es doch nicht so ernst. Und Gott sagt, ja, weil ich nicht gleich gehandelt habe, weil ich nicht gleich gestraft habe, denkst du, ich wäre in der Gesinnung genauso wie du? Oh, ich werde es dir vor Augen stellen. Ich werde dich zurechtweisen. Ja, das volle Gericht wird im kommenden Leben gesehen werden. Dem ewigen Tod und die Verdammnis und ein ewiges Bestehen unter der Strafe und dem anhaltenden Zorn Gottes in der Hölle. Kein Sünder, der keine Vergebung erfahren hat, wird in das Reich Christi hineinkommen, hat irgendeinen Anteil an dem Erbteil Christi. Der Fluch der Gottlosen gleicht einem uferlosen Meer des Elends im kommenden Leben. Bei all den Nöten, bei all den Schwierigkeiten, die wir uns in diesem Leben vorstellen können. Vielleicht habt ihr jemanden im Sinn, wo ihr denkt, oh, also dem geht's wirklich schlecht. Da hat man Mitgefühl. Selbst wenn er vielleicht ein Verbrecher ist, selbst wenn er vielleicht zu Recht so manches an Strafe bekommt, aber so ein Maß, wo man denkt, oh, diese elende Seele. Nun, nichts davon ist auch nur zu vergleichen mit dem, was die erwartet, die in die Hölle geworfen werden. Gott wird gerecht richten einem jeden nach seinen Werken, wie es in Römer 2 heißt. Vers 8, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Bedrängnis und Angst über die Seelen jedes Menschen, der das Böse vollbringt. Unvorstellbare Qualen. Bedrängnis und Angst ohne Ende und nichts Gutes. Kein Trost, kein Durchatmen, keine Hoffnung, kein Lichtblick, keine Ruhe. Nun lassen sich einige von leeren Worten verführen und sagen, zeitliche Sünden, Sünden in diesem Leben könnten doch niemals eine ewige Strafe nach sich ziehen. Sowas wie die Hölle kann es doch also gar nicht geben. Das wäre doch ungerecht. Wie kann denn ein endliches Wesen wie der Mensch eine Sünde begehen, die absolut oder unendlich böse ist? Doch die Sünde ist unendlich böse, weil sie gegen Gott begangen wird, der unendlich vollkommen ist. Wir haben einen unendlichen Gott. Und die Sünde wird nicht gemessen an unserer Kapazität, sondern an dem, gegen den wir sündigen. Außerdem liegt es in der Natur der Sünde, dass sie, wenn sie einmal begonnen hat, unaufhörlich weitergeht. Der Mensch, der sich einer Sünde schuldig macht, kann nicht nur die Schuld dieser Sünde nicht mehr beseitigen, er kann nichts mehr zurücknehmen, er kann nichts mehr bedecken, sondern er rebelliert auch immer weiter gegen Gott, wird immer schuldiger, immer böser. Die Menschen in der Hölle werden nicht aufhören zu sündigen. Sie werden nicht aufhören, Gott zu hassen. Sie werden nicht aufhören zu fluchen. Die Sünde der Gottlosen, sie hört nicht auf mit dem Gericht. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Schuld, die nicht aufhört, sondern immer weiter aufgehäuft wird, auch eine ewige Strafe verdient. Denn die Schuld wird niemals weggenommen. Sie bleibt ewig bestehen. Nur wem der Herr selbst in diesem Leben die Schuld entfernt, durch das Opfer Jesu Christi, aus Gnade und durch Glauben, erlangt Vergebung all seiner Schuld. Die einzige Weise, wie auch nur die kleinste Sünde vergeben werden kann, vor dem Gericht Gottes, vor den Augen Gottes, ist durch das Sühnetod von Jesus Christus, der im Glauben angenommen wird. Da Gott also von unendlicher Würde und Majestät ist, verdient das Vergehen gegen ihn eine unendliche Strafe. Und da der Mensch nicht fähig ist, eine Strafe von unendlichem Wert zu ertragen oder auch nur eine einzige Sünde rückgängig zu machen, ist die Strafe notwendigerweise von unendlicher Dauer. Oh, sei gewarnt vor dem Zorn, dem Fluch Gottes. Egal wie lange du schon lebst, egal wie viel Böses du schon gesehen hast, es ist nicht im Vergleich mit dem, was Gott für die bereithält, die seinem Evangelium ungehorsam sind, die Christi Blut mit den Füßen treten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wir wollen ein paar Anwendungen daraus ziehen. Zum einen, preise die Liebe Christi, der für die Sünder gestorben ist. Erst wenn wir sehen, wie groß eigentlich unser Verderben ist, wie abscheulich unsere Sünde, ja, wie viel Strafe jede einzelne Sünde verdient, fangen wir erst an zu ermessen, wie tief die Liebe ist. Dass Christus sein eigenes vollkommenes Leben gegeben hat, um unseren Sünden fortzunehmen, den Fluch Gottes, den Zorn Gottes zu tragen. Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. O unvergleichliche Liebe, die ihn bereit machte, für uns zum Fluch zu werden, damit wir vom Fluch des Gesetzes erlöst würden. Jede Sünde verdient den Zorn und den Fluch Gottes. Aber Christus hat alle deine Sünden auf sich genommen, bezahlt am Kreuz von Golgatha, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein Erbteil haben in dem ewigen Reich Christi. Keine einzige Sünde kann auf irgendeine andere Weise gesühnt oder getilgt werden, als durch das Blut Christi, der als göttlich vorgesehener Stellvertreter für schuldige Sünder wie dich und mich gelitten hat und gestorben ist. Oh, lasst uns diese Liebe preisen. Lasst unser Herz damit gefüllt werden, weil wir die Abscheulichkeit und das, was die Sünde verdient, verstehen, umso mehr verstehen, wie groß die Liebe Christi ist. Nicht, als wir uns gebessert haben, nicht, als wir bewiesen haben, dass wir es ernst meinen, sondern als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Jeder Mensch verdient Gottes ewigen Zorn und Fluch, dass nicht alle tatsächlich bis in alle Ewigkeit seinen Zorn und Fluch erleiden, ist allein der freien Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu verdanken, der seinen Sohn gab, um die Strafe des gebrochenen Gesetzes stellvertretend zu tragen und Gnade zu geben gegenüber Sündern, so dass wir anstatt des Zornes Gottes sein Wohlgefallen, seine Freundlichkeit, seine Nähe erfahren dürfen und anstatt des Fluches all seine Gnade und die ewige Herrlichkeit ohne Ende. Und dann bedenke, was für ein großes Übel in jeder Sünde steckt. In der kleinsten Sünde steckt mehr Übel als in dem größten Leiden. Von Mose heißt es in Hebräer 11, Vers 25, und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Darin zeigte sich sein Glauben, dass er wusste, die Sünde zu genießen, ist viel schlimmer, als Leid zu ertragen. Das bedeutet, es ist besser, das Leid zu wählen, als die kleinste Sünde zu sagen, ach, ist schon nicht so schlimm. Wir müssen verstehen, was für ein großes Übel in jeder einzelnen Sünde steckt. Es gibt ein orientalisches Sprichwort, das heißt, keine Sünde, auf der man beharrt, ist klein. Und keine Sünde, für die man bei Gott Vergebung sucht, ist groß. Und so lasst uns auch zuletzt die Freude an der freien Gnade, dem Erbarmen Gottes, seine barmherzige Vergebung, lass das deine Motivation sein, der Heiligung nachzujagen, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn wir einen Eindruck haben von dem Übel der Sünde und gleichzeitig einem Eindruck von der Liebe Gottes, dann werden wir angespornt zur Heiligung. Aber nicht in unserer eigenen Kraft. Nicht, dass wir uns nur das Übel der Sünde vor Augen führen und all unsere innere Kraft zusammensuchen, um möglichst Gott zu zeigen, dass wir es wert sind, gerettet zu werden. Nein, aus der Gnade heraus, weil Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist, weil er uns seine Liebe gezeigt hat, weil er uns schon angenommen hat, weil er uns sein Erbteil in Ewigkeit versprochen hat. Oh, darum lasst uns der Heiligung nachjagen. Lasst uns ein Leben führen, das den Herrn ehrt und nicht durch ein Leben in der Sünde seine Gnade spotten. Psalm 32 heißt es, glücklich, der dem Übertretung vergeben, dem Sünden zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Kennst du diese Glückseligkeit? Diese Freude, dieses Glück. Meine Schuld wird mir nicht angerechnet. Also müssen wir uns selbst nicht mehr betrügen. Müssen Gott nicht betrügen. Sondern lasst uns reinigen, weil wir diese Hoffnung auf ihn haben.